Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Als Breck Bednar an diesem frühen Wintermorgen das Haus in der noblen Londoner Wohngegend verlässt, liegt die Nachtkälte gefühlt noch in der Luft. Der 14-jährige Schüler mit den braun-blonden Wuschelhaaren und den symmetrischen Gesichtszügen ist erst seit gestern wieder am Land. Eine Woche Spanien liegt hinter ihm. Eine Woche mit vergleichsweise milden Temperaturen. Breck war auf Klassenfahrt. Heute, am 16. Februar 2014, geht die Reise schon wieder weiter. Breck steigt in das Taxi, das pünktlich um 7 Uhr vor dem Haus vorgefahren ist. Das Fahrzeug wurde vorbestellt. An diesem Morgen soll nichts dem Zufall überlassen werden. Zieladresse ist die Rosebery Road in Grays, Essex. Eine durchschnittliche Wohngegend in einer gesichtslosen Stadt an der Themse, in der Breck noch nie zuvor war. Grays liegt außerhalb des Autobahnrings M25. Manche spötteln, dass das Beste an Grays die Autobahn ist, weil sie von der Stadt weg und nach London führt. Breck hat an diesem Morgen sein Smartphone, iPad und seinen Laptop bei sich. Der 14-Jährige hat eine Mission, von der seine Eltern nichts wissen. Er will einem Freund in Not helfen. Einem Menschen, den er noch nie persönlich getroffen hat, sondern lediglich übers Internet kennt. Breck kommt an diesem Sonntag zwar wohlbehalten an seinem Ziel an, aber der Mensch, der ihn in der kleinen Wohnung in der Rosebery Road erwartet, hat bereits eigene Pläne geschmiedet. Pläne, die ein scharfes Taschenmesser, extra reißfestes Klebeband und andere Utensilien beinhalten. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Brecks Eltern sind eigentlich gebürtige Amerikaner. Lauren unterrichtet als Assistenzlehrerin an einer Grundschule. Barry hat das große Geld in der Öl- und Schiffsindustrie gemacht. 1997 zieht es das Paar von den USA nach England. Die laxen Waffengesetze in den USA stoßen beiden auf. Lauren und Barry träumen von gemeinsamem Nachwuchs und ein sicheres Land wie England scheint der perfekte Ort dafür zu sein. Im März 1999 erfüllt sich ihr Traum dann. Breck wird geboren. Ein Wunschkind. Kurz nach der Geburt des ersten Sohnes wird Lauren erneut schwanger. Die kleine Familie wächst rasant an, denn Lauren bekommt diesmal Drillinge. 2 Mädchen und einen Jungen. Breck wächst zusammen mit seinen Geschwistern in der Grafschaft Surrey auf, im südwestlichen Umland der britischen Hauptstadt. Mit dem Zug dauert die Fahrt nach London City gerade mal 45 Minuten. Zentral, aber dennoch idyllisch. Breck genießt in jungen Jahren die Annehmlichkeiten aus beiden Welten, Stadt und Land. Er ist erst 7, als seine Eltern beschließen, getrennte Wege zu gehen. Kein Drama, kein Streit. Lauren und Barry haben sich einfach auseinandergeliebt. Den Vater zieht es nach der Scheidung nach London. Breck bleibt mit seinen Geschwistern bei der Mutter in Surrey. Der Kontakt zum Vater bleibt auch nach der Trennung innig. Breck und die Kleinen besuchen ihn regelmäßig. Sie verbringen jedes zweite Wochenende und die Schulferien bei Barry. Dieser verdient so gut, dass Breck nach der Grundschule auf eine teure Privatschule wechseln kann. Seine Noten sind gut. Nachmittags spielt er Hockey in der Schulmannschaft. Obwohl er noch jung ist, steckt er sich bereits hohe Ziele. Er träumt davon, später mal Pilot zu werden. Mit 13 kommt er seinem Traum einen kleinen Schritt näher. Denn er wird Mitglied bei einer Jugendorganisation der Royal Air Force, den Air Training Corps. Im Spätsommer 2012 erlebt Bragg dann einen herben Rückschlag. Die Geschäfte seines Vaters laufen nicht mehr so gut, das Geld wird zu knapp für die teuren Schulgebühren. Der Jugendliche muss wieder auf eine staatliche Schule wechseln und fühlt sich dadurch ausgebremst. Das Angebot an Wahlfächern ist mau. Das nachmittägliche Hockey entfällt und Bragg ist unglücklich. Vielleicht ist es die eigene Langeweile, vielleicht auch die Überredungskunst seiner Mitschüler, die Bragg kurz vor seinem 14. Geburtstag in die virtuelle Welt treibt. Er zieht sich mehr und mehr in sein Zimmer zurück. Bragg zockt mit den anderen auf einer privaten Serverplattform namens Starfield Hosting Solutions. Ballerspiele wie Battlefield und Call of Duty haben es den Jungs besonders angetan. Im realen Leben sind Bragg und seine Freunde Schüler, an deren Kinderzimmer gerade die Pubertät anklopft. Im digitalen Raum hingegen werden sie zu mutigen Kriegern, die bis an die Zähne bewaffnet in die Schlacht ziehen. Bragg erspielt sich Treffer für Treffer den Respekt der anderen. Die Jungs bewundern Bragg für seine Geschicklichkeit. Und Bragg bewundert den Inhaber des Servers dafür, dass dieser das Spielvergnügen erst möglich macht. Louis Daines. Angeblich erst 18. Angeblich ein erfolgreicher IT-Unternehmer, der laut eigenen Angaben 2 Millionen Pfund in Bitcoins besitzt. Bragg ist fasziniert von dem Unbekannten, der schnell zum Vertrauten wird. Lauren nimmt es anfangs noch hin, dass ihr Sohn sich oft stundenlang im Zimmer verschanzt und buchstäblich am Monitor klebt. Sie tut es als pubertäre Anwandlung ab. Ebenso die schnippischen Antworten, die sie jetzt immer öfter von ihrem Ältesten bekommt. Im Sommer 2013 spitzt sich die Situation dann merklich zu. Lauren bekommt ihren Sohn kaum noch zu sehen. Und wenn es zu einer flüchtigen Begegnung kommt, hat die vierfache Mutter das Gefühl, dass mittlerweile ein anderer zu ihr spricht. Wenn sie Bragg an seine Hausaufgaben erinnert, heißt es nur: Ich brauche den Schulabschluss nicht. Louis kann mir ein Praktikum bei Microsoft organisieren. Wenn Braggs Hilfe im Haushalt gefragt ist, lautet die Antwort: Louis sagt, ich muss das nicht machen. Die Drillinge sind schuld an dem Chaos. Bragg weigert sich plötzlich auch, bei den wöchentlichen Kirchengängen dabei zu sein. Louis habe ihn dazu ermutigt. Das offene Lächeln, mit dem Braggs andere schnell in seinen Bann ziehen konnte, verschwindet aus seinem Gesicht. Im Herbst 2013 scheint es, als sei auch Braggs großer Traum vom Fliegen buchstäblich verflogen. Er nimmt nicht mehr an den Treffen der Air Training Corps teil. Stattdessen versagt er völlig vom Computer. Auf den Ohren stets die Kopfhörer, über die sein Internetfreund Hass und Hetze verbreitet. Daines wettert gegen die Kirche, gegen die Medien und gegen Braggs Familie. Er spielt Bragg in einem gesonderten Chatroom nicht nur gegen seine eigenen Freunde aus, sondern füttert Bragg auch mit gewaltverherrlichenden Videos. Als Lauren mitbekommt, dass ihr Sohn Videos von Hitler-Figuren erhalten hat, die im Stechschritt marschieren, kassiert sie Braggs Computer erstmal ein. Außerdem wählt sie den Notruf der Polizei von Surrey. Lauren weiß nicht mehr weiter. Sie hofft auf Hilfe von außen. Lauren erklärt der Polizistin am anderen Ende der Leitung, dass ihr Sohn schon seit Monaten im Internet belagert wird. Von einem zwielichtigen Mann, der fragwürdige Inhalte versendet und den Sohn von Freunden und Familie isoliert. Lauren nennt immer wieder den Namen Louis Daines und macht deutlich, dass sie Angst um ihr Kind hat. Sie weiß nicht, wer sich im wahren Leben hinter diesem Namen verbirgt. Sie kennt Daines Gesicht nicht. Online versteckt er sich hinter einem Avatar. Anders als Bragg und seine Gaming-Freunde ist Daines auch nicht in den sozialen Medien aktiv. Weder die Jungs noch Lauren wissen, welches Gesicht sich hinter dem Namen verbirgt. Lauren hat Angst, dass in Wahrheit irgendein alter Mann vor dem anderen Computer sitzt. Ein Pädophiler, der ihrem Sohn nur vorgaukelt, dass er erst 18 ist. Das Telefonat mit der Notrufstelle endet nach knapp 12 Minuten. Lauren legt auf mit den Worten: Danke für Ihre Hilfe. Die Mit-40erin bedankt sich für eine Hilfe, die sie nicht bekommen wird. Lauren weiß nicht, dass ihre Beschwerde lediglich aufgenommen wurde, im Weiteren aber nicht bearbeitet wird. Denn die Polizistin und ihr Vorgesetzter kommen zu dem Schluss, dass keine Gefahrensituation vorliegt. Es gebe keine hinreichenden Hinweise darauf, dass Laurens Sohn einer physischen Bedrohung ausgesetzt sein könnte. Die Polizei von Surrey versäumt es, Danes Namen in der nationalen polizeilichen Datenbank einzugeben, um zu prüfen, ob der Mann bereits aktenkundig wurde. Ein folgenschweres Versäumnis, wie sich später zeigen wird. Lauren hört nach dem Telefonat nichts mehr von der Polizei und hofft, dass die größte Gefahr erstmal gebannt ist. Trotzdem wird sie nochmal selbst aktiv. Kurz vor Weihnachten trommelt sie einen Gaming-Freund ihres Sohnes und dessen Eltern bei sich zu Hause zusammen, um ein Krisengespräch zu führen. Laurens geschiedener Mann ist auch dabei, ebenso Sohn Breck. Die Jungs verteidigen den vermeintlichen Internetfreund erst noch, geben den Drängen der Erwachsenen aber schließlich nach. Sie versprechen, den Kontakt zu Danes abzubrechen. Lauren macht ihrem Sohn daraufhin ein Zugeständnis, denn Breck bekommt seinen beschlagnahmten Computer zurück. Im Hause Bettner kehrt wieder etwas Ruhe ein. Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel verlaufen harmonisch. Der 14-jährige Breck verbringt jetzt nicht mehr den Großteil des Tages hinterm Monitor, sondern nimmt wieder aktiv am Familienleben teil. Eine Woche Spanien steht auf der Agenda. Lauren verabschiedet ihren Sohn am 7. Februar mit einer innigen Umarmung. Aus dem Urlaub postet Breck ein Foto auf Facebook, das ihn mit einem Mädchen zeigt. Ein kleiner, unschuldiger Flirt. Es scheint, als habe Breck wieder zurück zu seinem Lächeln gefunden. Als Breck am 15. Februar von der Klassenfahrt zurückkehrt, wird er von seinem Vater Barry am Flughafen in Empfang genommen. Breck soll die nächsten Tage bei Barry in London verbringen. Als der Sohnemann fragt, ob er am nächsten Tag einen Freund namens Tom besuchen darf, freut sich Barry für seinen Sohn. Er ist erleichtert, dass Breck wieder mehr unter Leute gehen und reale Sozialkontakte pflegen will. Deshalb gibt er seine Erlaubnis und bietet Breck sogar an, ihn mit dem Auto zu seinem Freund zu fahren. Ein Angebot, das der Sohn allerdings ablehnt. Barry vertraut darauf, dass es besagten Tom wirklich gibt. Ein Irrglaube. Denn Brecks Eltern wissen nicht, dass ihr Sohn immer noch einen regen Austausch mit seinem Internetfreund pflegt. Louis Danes. Dieser hatte Breck bereits vor Wochen über einen Kurier ein iPhone 6 zukommen lassen, über das beide weiterhin heimlich kommunizieren. Danes war es auch, der Breck aufgetragen hatte, seinen Vater zu belügen. Breck sollte behaupten, er besuche einen gleichaltrigen Freund. Eine Lüge, die aufgeht. Am Morgen des 16. Februar verlässt Breck früh das väterliche Haus in London und steigt in ein Taxi, das sein Internetfreund bereits für ihn vorbestellt hatte. Zieladresse: Rosebery Road in Grays, Essex. Einen Tag später, 17. Februar. Bei der Polizei in Essex geht an diesem Vormittag ein Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann, der sich als der 18-jährige Louis Danes vorstellt. Seine Stimme klingt seltsam ruhig und gelassen. Das, was er sagt, verstörend.
Hallo? Okay. Hallo, ich brauche die Polizei und ein Forensikteam hier an meiner Adresse. Mein Freund und ich haben uns gestritten und ich bin der Einzige, der überlebt hat.
Auf die Frage danach, ob er jemanden getötet hat, antwortet der junge Mann mit Ja. Die Polizistin will es jetzt genauer wissen und stellt konkrete Fragen, denen der Anrufer Rede und Antwort steht.
Mein Freund kam gestern zu mir und blieb über Nacht, weil es ihm sehr schlecht ging. Er wirkte suizidal. Als ich heute Morgen aufwachte, war er völlig durcheinander. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Ich habe ihn in die Arme genommen und ihm gesagt, dass ich für ihn da bin. Aber er hat mich abgewiesen. Ich habe ein Taschenmesser, also in meinem Zimmer, neben dem Bett. Er hat es genommen, aufgeklappt und die Kontrolle verloren.
Der Anrufer erzählt weiter, dass ihn sein Freund mit dem Messer attackieren wollte. Er habe daraufhin versucht, den Angriff abzuwehren. Es sei zum Handgemenge gekommen. Dabei sei es ihm gelungen, dem Freund das Messer zu entreißen. Die Situation sei eskaliert und er habe seinen Freund in Notwehr getötet. Als die Polizei und ein Forensikteam kurze Zeit später vor dem unscheinbaren Mehrfamilienhaus mit der Backsteinfassade ankommen, öffnet ihnen Louis Danes die Tür. Der 18-Jährige wirkt deutlich jünger, als er ist. Mit den leicht abstehenden Ohren, den geröteten Wangen und den grünblauen Knopfaugen hat er etwas Verletzliches, Knabenhaftes an sich. Für Breck kommt an diesem Vormittag jede Hilfe zu spät. Er wird im Leichensack abtransportiert und für die gerichtsmedizinische Untersuchung in die Forensik überstellt. In Danes Wohnung werden indessen Spuren und mögliche Beweismittel gesichert. Im Badezimmer werden die Ermittelnden auf das kleine, runde Keramikwaschbecken aufmerksam. Darin ist Wasser eingelassen. Mehrere Memory Sticks, Speicherkarten und Festplatten wurden im Wasser versenkt. Offenbar sollten sie auf diese Weise unleserlich gemacht werden. Die Spur der elektronischen Geräte setzt sich auf dem Bett fort. Darauf liegt ein blutverschmierter Laptop. Aber da ist noch etwas anderes, das die Aufmerksamkeit der Ermittelnden auf sich zieht. In der Wohnung befindet sich ein schwarzer Müllsack. Darin befinden sich Klebebandreste. Außerdem sichern die Ermittelnden ein graues T-Shirt aus Breaks Besitz, das vorderseitig mit einem Messer aufgeschlitzt wurde. Die Umstände von Breaks Tod sind verdächtig. Die Erzählung von seiner angeblichen Tötung in Notwehr passt nicht mit dem Spurenbild überein. Eine Namensabfrage in der polizeilichen Datenbank ergibt zudem, dass der 18-jährige Louis Danes bereits mehrfach wegen verschiedener mutmaßlicher Sexualdelikte aktenkundig wurde. Unter anderem 2011, als der damals 15-Jährige beschuldigt wurde, einen anderen Jungen in Essex missbraucht zu haben. Damals kam es mangels Beweisen nicht zum Verfahren. Jetzt wird Danes aber wegen des Verdachts auf Tötungsdelikt festgenommen und in U-Haft überstellt. Brecks Mutter erfährt an ihrem Geburtstag vom Tod ihres Ältesten. Für Lauren beginnt jetzt ein Leben ohne Breck, der gerade mal 14 Jahre und 11 Monate alt war, als er durch fremde Hand aus dem Leben gerissen wurde. Laurens schlimmste Befürchtungen wurden wahr, auch wenn der mutmaßliche Täter nicht das Gesicht eines 40-Jährigen hat, sondern so unschuldig aussieht wie ein Konfirmand. Hätten wir mehr machen müssen? Warum konnten wir unseren Sohn nicht beschützen? Quälende Fragen, die Brecks geschiedene Eltern endgültig entzweien. Denn Lauren macht nicht nur sich selbst, sondern auch Brecks Vater Vorwürfe. Dabei ist auch Barry schwer getroffen. Breck war mehr für ihn als nur sein Kind. Breck hatte etwas Geniales an sich. Für seine Technikaffinität hat Barry seinen Ältesten stets bewundert. Wenn der Teenager von der Verwandtschaft Geld zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekam, hat er es immer gespart und in Technik investiert. Breck war ein Bastler, der sein Gerät ständig mit neuer Hardware aufgerüstet hat. Ausgerechnet das Tor zur Welt, das sich Breck übers Internet aufgesperrt hatte, wurde ihm nun zum Verhängnis. Breck wird einen Monat nach seinem Tod, am 17. März 2014, in der Nähe seines Zuhauses beigesetzt. Heute wäre sein 15. Geburtstag gewesen. Ein Tag der Freude, an dem das Leben gefeiert wird. Aber die Realität der Familie Bettner ist eine andere. Denn die Eltern und die 12-jährigen Drillinge müssen Abschied nehmen von ihrem Sohn und Bruder. Die öffentliche Anteilnahme ist riesig. Hunderte von Menschen haben sich an diesem Montag eingefunden, um Breck die letzte Ehre zu erweisen. Freunde und Familie, aber auch Mitglieder der Air Cadets sind Teil des Trauerzugs, der schweigend durch das Städtchen zieht. Der Tag ist wolkenverhangen und trübe. Der Ausdruck auf den Gesichtern der Teilnehmenden ist es auch. Die Menschen tragen schwarz, die Trauer spiegelt sich in ihrer Kleidung wider. Vereinzelt blitzen auch blaue Details auf. Blau war Bracks Lieblingsfarbe. Seine Mutter Lauren trägt eine dunkelblaue Kadettenmütze. Eine stille Liebeserklärung an ihren Sohn. Dass Breck suizidal war und in Notwehr getötet wurde, glaubt seine Familie nicht. Auch die ersten polizeilichen Ermittlungsergebnisse sprechen vielmehr für ein geplantes Tötungsdelikt. Daines macht in der U-Haft zwar keine Angaben mehr zum Tathergang, aber anhand der gefundenen Spuren in seiner Wohnung und ausgelesenen Telefon- und Computerdaten können die Ermittelnden ein wahrscheinliches Tatszenario nachzeichnen. Daines hatte bereits 2 Wochen vor der Tat das Taxi vorbestellt, das Breck am 16. Februar im Haus seines Vaters abholen und ins knapp 50 Kilometer entfernte Grace bringen sollte. Breck ahnte nicht, was ihm bevorstand, als er um 7 Uhr morgens in das Fahrzeug stieg. Denn er wurde mit einer List zu Daines Wohnadresse gelockt. Daines täuschte eine schwere Krankheit vor. Er meldete Breck zuvor, dass er nicht mehr lange zu leben habe und tat so, als wolle er Breck seine millionenschwere Firma vermachen. Ein umsatzstarkes Unternehmen, das es allerdings nur in der Gedankenwelt des 18-Jährigen gab. Daines hatte zwar eine eigene Serverplattform ins Leben gerufen, allerdings nur, um darüber Online-Spiele zu hosten und junge Mitspieler anzuködern. Daines trug Breck auf, sein Smartphone, iPad sowie seinen Laptop mitzubringen. Angeblich, damit er Breck mit den Firmen interner vertraut machen und seine elektronischen Endgeräte entsprechend aufsetzen kann. Tatsächlich war der 18-Jährige laut Auffassung der Ermittelnden vielmehr darauf bedacht, wichtige Spuren zu verwischen. Denn Daines versenkte einen Teil dieser Gerätschaften später in seinem mit Wasser befüllten Waschbecken. Brecks Vater erhielt am Nachmittag des 16. Februar noch eine SMS, die von Brecks Handy verschickt wurde. Mit der Frage, ob er bei Tom übernachten dürfe. Um 18.02 Uhr wurde erneut eine Nachricht an den Vater gesendet. Darin hieß es: Wir arbeiten am Betriebssystem von meinem Rechner. Eine gute halbe Stunde später wurde Pizza in die Wohnung in der Rosebery Road bestellt. Danach wurde Bracks Telefon nicht mehr benutzt. Was sich in den nächsten Stunden in der Wohnung zutrug, können die Ermittelnden nur bruchstückhaft rekonstruieren. Breck wurde offenbar mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Auf Brecks T-Shirt konnten Spermaspuren von Daines gesichert werden, die einen sexuellen Missbrauch durch den 18-Jährigen nahelegen. Bereits 3 Wochen vor der Tat hatte Daines extra starkes, reißfestes Klebeband bei Amazon geordert, ebenso Gleitcreme und Kondome. Die Ermittelnden sehen darin einen Beleg dafür, dass Daines seine Tat schon im Vorfeld akribisch geplant hatte. Die Obduktion von Brecks Leichnam ergab, dass seine Halsschlagader mit Daines Taschenmesser durchtrennt wurde. Breck wurde ein 3,3 cm tiefer Schnitt im Nacken beigebracht, den der Gerichtsmediziner als todesursächlich ausweist. Brecks Todeskampf dürfte laut Auffassung des Mediziners nicht länger als 10 Sekunden gedauert haben. Die Ermittlungen zeigen, dass Daines Breck und seinen Freunden in der Vergangenheit Videomaterial geschickt hatte, auf dem eine Enthauptung zu sehen ist. Der kindlich aussehende 18-Jährige hatte offenbar eine Faszination für diese spezielle Art des Tötens. Brecks Verletzungsmuster hat Ähnlichkeit mit dem aus diesem Video. Am Morgen nach der Tat fotografierte Daines den Toten. Er versendete um kurz nach 10 von seinem Account aus Fotos an die anderen Jungs aus der Online-Gaming-Runde, die sich wiederum an die Geschwister des getöteten Breck wandten. Die 12-jährigen Drillinge erfuhren über Facebook-Nachrichten vom Tod des eigenen Bruders. Ein Trauma, das nachhaltig tiefe Spuren in den Kinderseelen hinterlässt. Daines hingegen ließ das Ganze offenbar völlig kalt. Nachdem er die Fotos verschickt hatte, ging er erstmal in Ruhe duschen. Erst um 11.06 Uhr wählte er die Nummer des Notrufs und meldete bei der Polizei von Essex die angebliche Notwehrtötung. Brecks Mutter wurde über Monate hinweg Zeugin davon, wie ihr Sohn immer mehr in die Fänge des 18-Jährigen geriet. Louis Daines verbarg sich online hinter einem Lügenkonstrukt und einem unscheinbaren Avatar. Breck wurde das Opfer von gezieltem Cybergrooming, wie die polizeilichen Ermittlungen jetzt offiziell belegen. Cybergrooming. Darunter versteht man einen Anbahnungsprozess übers Internet zum Zweck des Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung. Eine Person, oftmals ein Erwachsener, der sich als Kind oder Teenager ausgibt, freundet sich online mit einem jungen Menschen an. Diese Anbahnung erfolgt häufig über kinderfreundliche Chaträume, öffentliche Foren oder wie in unserem Fall über Gaming-Portale, die von jungen Usern genutzt werden. Dabei ist es das Hauptziel des Groomers, das Vertrauen des Gegenübers zu gewinnen und eine emotionale Bindung aufzubauen. Während der Groomer selbst seine wahre Identität oftmals verschleiert, versucht er, möglichst viele persönliche Informationen seines Opfers abzufragen. Die Gespräche beginnen meist ganz unverfänglich und kreisen um Themen wie Hobbys, Schule und Familie. Der Groomer manipuliert sein Opfer ganz gezielt. Er mimt den verständnisvollen Freund, der Ratschläge gibt oder sein Gegenüber mit Gefälligkeiten und der Aussicht auf Geschenke lockt. Manche lenken das Gespräch bereits online in eine sexuelle Richtung und bringen die andere Person dazu, Nacktfotos oder Videos zu teilen. Andere wiederum werden erst missbräuchlich, wenn es zum persönlichen Treffen kommt. Eine Studie aus Großbritannien aus dem Jahr 2012 ergab, dass 42% der Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren online schon mal E-Mail-Anhänge von Fremden erhielten. Ein Umstand, der für Bregs Mutter unerträglich ist. Sie will dagegenhalten und ruft zusammen mit Freunden und Familie die Breg Bettner Foundation ins Leben. Mit ihrer Stiftung will sich Lauren dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche im Internet besser geschützt werden. Aufklärungsarbeit auf allen Seiten lautet die Devise. Eltern, Lehrer und Polizei sollen besser für die Gefahren im Netz sensibilisiert werden und sich ihrer Verantwortung gegenüber Schutzbefohlenen bewusst werden. Lauren will anhand der tragischen Geschichte ihres eigenen Sohns verdeutlichen, welche Gefahren im Internet lauern. Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die jungen Internetnutzer selbst sollen in ihrer Medienkompetenz gestärkt werden und lernen, Nein zu sagen. Ein Nein, das Bragg nicht mehr aussprechen konnte. Danes hatte sich über einen Zeitraum von 8 Monaten an den Teenager herangepirscht, bevor es zum tödlichen Treffen in seiner Wohnung kam. Die Anklage gegen den mittlerweile 19-Jährigen lautet auf Mord. Ein gutes halbes Jahr nach der Tat, am 12. September 2014, wird der Fall vor dem Old Bailey verhandelt, dem zentralen Strafgerichtshof in London. Danes hatte zunächst verschiedene Versionen vom Tatablauf präsentiert. Anfangs sprach er noch von Notwehr. Später behauptete er, dass 3 Maskierte in seine Wohnung eingedrungen waren. Die Männer hätten ihn gezwungen, Oralsex mit Bragg zu haben. Danach hätten die Eindringlinge den 14-Jährigen vor seinen Augen hingerichtet. Aber in Danes Wohnung konnten damals keine Fremdspuren gesichert werden. Auch die Auswertung von Danes Computerdaten und der Umstand, dass der Angeklagte bereits wegen Sexualdelikten aktenkundig wurde, sprechen für die eigene Täterschaft. Der 19-jährige Angeklagte präsentiert sich zum Prozessauftakt in einem schicken grauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Er weicht jetzt von seinen vorherigen Erzählungen ab und plädiert auf schuldig. Im Zuge des kurzen Prozesses zeichnet Danes Verteidigung das Bild einer schwierigen Kindheit nach. Frühe Trennung der Eltern, über den leiblichen Vater ist nur wenig bekannt. Die Mutter zieht damals nach der Trennung zu einem anderen Mann nach Ägypten. Danes hingegen bleibt in England zurück. Eine Kindheit ohne festen Ankerpunkt. Denn Danes wird in den nächsten Jahren zwischen Kinderheim, verschiedenen Pflegefamilien und den Großeltern hin und her gereicht. In der Schule geht der Computernerd als Außenseiter. Danes wird bereits in jungen Jahren gehänselt. Denn er leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer Autismus-Spektrum-Störung, die Einfluss auf das soziale Miteinander hat. Mit 16 bezieht er dann seine erste eigene Wohnung, den späteren Tatort. Einer geregelten Arbeit geht er nicht nach. Er bezieht Sozialhilfe und die Großeltern unterstützen ihn finanziell. Danes, den die Nachbarn als ruhigen Außenseiter wahrnehmen, zieht sich jetzt völlig in die virtuelle Welt zurück, wo er schließlich Bragg Bettner kennenlernt. Danes Rechtsbeistand will erwirken, dass diese Umstände strafmildernd in das Urteil einfließen. Aber das Gericht kommt zu einem anderen Schluss. Louis Staines wird des Mordes schuldig gesprochen. Am 12. Januar 2015 ergeht das Urteil gegen ihn. Es lautet auf lebenslange Haft. Eine Entlassung auf Bewährung wird frühestens nach 25 Jahren möglich sein. Staines wäre dann ein Mann von 44 Jahren. Die vorsitzende Richterin sieht es als erwiesen an, dass er kaltblütig, planvoll und aus sexuell-sadistischen Motiven heraus handelte. Das Argument der schweren Kindheit lässt sie nicht gelten. Auch das Asperger-Syndrom, das die Verteidigung ins Feld geführt hatte, habe keinen Einfluss auf Staines Steuerungsfähigkeit gehabt. Denn die ausgewerteten Computerdaten sprechen eine deutliche Sprache. In der Urteilsbegründung der Richterin heißt es dazu: Sie haben Bragg über einen Zeitraum von mehreren Monaten langsam gegen seine Eltern aufgebracht und ihn von Freunden und anderen Hobbys isoliert. Mit dem Ziel, dass er sich nur noch auf sie fokussiert und zu ihnen aufblickt. Ein Fall, der selbst den erfahrenen Staatsanwalt, der mit der Sache betraut war, ratlos zurücklässt. Auf der einen Seite die Eltern, die eigentlich alles richtig gemacht haben, auf der anderen Seite ein junger Mann, der ein Dasein in der Grauzone führte. Irgendwo zwischen der realen und virtuellen Welt. Und am Ende eine Bluttat, die kaum zu ertragen ist. Braggs Eltern haben während des Prozesses in einen menschlichen Abgrund geblickt. Begreifen, wie ein Mensch zu so einer Tat in der Lage ist, können sie aber auch nach der Verhandlung nicht. Der Mörder ihres Sohnes wurde zwar rechtskräftig verurteilt, aber damit endet Laurens Weg zur Gerechtigkeit noch nicht. Sie und Braggs Vater fordern eine Schadenersatzzahlung seitens der Polizeibehörde. Sie sind der Auffassung, dass die Polizei von Surrey Laurens Anruf Ende 2014 nicht ernst genug nahm und ihren Sohn nicht hinreichend schützte. Die Beschwerdekommission der Polizei leitet deswegen eine interne Ermittlung ein. Die Prüfung des Sachverhalts ergibt, dass die Zuständigen ihrer Verantwortung damals tatsächlich nicht hinreichend nachkamen. Die Polizistin, der Lauren nur wenige Wochen vor der Tat von ihrem Grooming-Verdacht erzählte, hatte eine Schulung zum Thema Kinderschutz bekommen. Ebenso ihr Vorgesetzter. Beiden hätte also bewusst sein müssen, dass in diesem konkreten Fall weitere Maßnahmen notwendig sind. Staines Name hätte mit der nationalen Polizeidatenbank abgeglichen werden müssen. Was aber nicht geschah. Die Verantwortlichen versäumten es außerdem, Lauren Kontaktnummern von weiteren Hilfsdiensten an die Hand zu geben, die auf Fälle von Cybergrooming spezialisiert sind. In Braggs Fall wurden die warnenden Vorzeichen seitens der Polizei nicht als solche erkannt. Lauren wurde damals mit ihren Bedenken allein gelassen. Die Unterstützung, die sie gebraucht hätte, wurde ihr nicht gegeben. Ein Versäumnis, das jetzt von offizieller Stelle als solches anerkannt wird. Die Untersuchungsleiterin verweist im November 2015 in einem öffentlichen Statement darauf, dass besorgte Eltern bei der Polizei auch Gehör finden müssen. Zitat: Wenn sie Bedenken haben, müssen sich Eltern an die Polizei wenden können. Und sie dürfen auch erwarten können, dass diese Bedenken ernst genommen werden. Beide. Die Polizistin, die das Telefonat annahm, und ihr Vorgesetzter seien mittlerweile aus dem Dienst ausgetreten. Andernfalls hätten sie sich nun im Nachgang wegen des Dienstvergehens verantworten müssen, heißt es seitens der Beschwerdekommission. 2016 einigen sich Braggs Eltern mit der Behörde auf eine außergerichtliche Schadenersatzzahlung in unbekannter Höhe. Über einen Pressesprecher lässt die Polizei von Surrey erklären, dass das eigene Personal zudem nachgeschult wird, um Kinder und Jugendliche wie Bragg in Zukunft besser zu schützen. Der Schutz von jungen Menschen hat seit Braggs Tod auch für Lauren oberste Priorität. Sie verschreibt sich voll und ganz ihrer Stiftungsarbeit. Im Dienste der Bragg Bettner Foundation ist sie viel unterwegs und hält Vorträge zum Thema Cybergrooming. Den Namen Louis Staines kann sie allerdings nicht mehr in den Mund nehmen. Sie spricht nur noch von dem Täter oder buchstabiert seinen Namen aus. Denn Staines spielt seine Spielchen offenbar selbst aus der Haft heraus weiter. Staines dürfte im Gefängnis eigentlich keinen Zugang zu den sozialen Medien haben. Dennoch tauchen mehrere Online-Blogs auf Twitter auf, in denen er Braggs Eltern eine Mitschuld am Tod ihres Sohnes gibt. Braggs Eltern hätten den Sohn von sich weggetrieben, Lauren sei eine Heuchlerin. Er selbst nicht der Kinderschänder, als den ihn die Medien darstellen. Seitens der Haftanstalt heißt es, man sei der Sache nachgegangen. Danes Zelle wurde demnach untersucht, nachdem die Blogs im Netz auftauchten. Dabei seien allerdings kein Smartphone oder sonstiges Computerzubehör gefunden worden. Man könne Danes nicht nachweisen, dass er die Einträge selbst gepostet hat. Lauren hingegen ist sich sicher, dass der Mörder ihres Sohnes der Verfasser der Zeilen ist. Im Interview mit der britischen Daily Mail findet die 48-Jährige 2 Jahre nach der Tat deutliche Worte. Er ist ein verurteilter Mörder, der in der Lage ist, das Internet als Waffe zu missbrauchen, um meine Familie zu belästigen. Er verspottet mich aus dem Gefängnis heraus. Und das System macht es möglich. Der Kampf für mehr Sicherheit im Netz. Gefühlt ist er ein Kampf gegen Windmühlen. Lauren trägt ihn trotzdem aus, im Namen ihres Sohnes. Breck Bettner ist am Morgen des 16. Februar 2014 zwar nicht beim Falschen ins Taxi eingestiegen, aber der Falsche hatte das Taxi für ihn bestellt. Manchmal tarnt sich die Gefahr als Freund und manchmal hat sie kein Gesicht. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.